Bist du eigentlich am Maloren?
Ja, doch klar. Kennen Sie denn nicht die Mediavistik?
Media was soll ich kennen? Kenn ich nicht. So was gibt's doch gar nicht.
Are you sure about that?
Und damit herzlich willkommen zurück in eurem Podcast aus dem Ruhrgebiet. Heute mit Marco. Auf der Moderationsseite leider nur Krankheit und Urlaub haben alle unsere anderen Moderatoren weggerafft. Dafür habe ich aber ganz spezielle Gäste, auf die ich mich sehr freue. Aufmerksame Hörer werden ja mitbekommen haben, dass an der RUB bald eine Studierendentagung ausgerichtet wird unter dem Titel Making Truth. Und wir haben das tolle Glück, die Organisatorinnen dieser Tagung hier sprechen zu dürfen. Und ja, warum stellen die beiden sich nicht einfach gleich vor? Wen habe ich da?
Ich bin Antonia, ich studiere den MAS und den Master of Education und ich bin Teil des Fachschaftsrates. Und wir planen gerade natürlich noch mit einem größeren Team zusammen unsere STUKO Making Truth, die ja am 18. bis 20. Oktober stattfindet. Und ich bin auch nicht alleine da, sondern ich bin mit Karin hier.
Ja, hallo, ich bin Karin. Ich studiere auch den MAS und ich bin auch im Fachschaftsrat.
Okay, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt gesagt, dass da natürlich noch ein größeres Organisationsteam hinter euch steht, aber ich gehe davon aus, dass ihr den Bulk der Organisationsarbeit übernommen habt. Ist das richtig?
Ja, würde ich schon so sagen. Also vor allem was Werbung angeht, haben wir mit, oder auch die Plakate haben wir mit Sicherheit einen Großteil übernommen. Doch, das denke ich schon.
Okay, gut, bevor wir in die Einzelheiten übergehen, fangen wir vielleicht doch mal am Anfang an. Nämlich würde mich interessieren, und ich bin mir sicher, das würde auch andere interessieren, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine Tagung auszurichten? Ist ja jetzt kein normales Studienprojekt, oder?
Nein, also ich muss zugeben, für mich fing das alles mit so einer etwas ominösen Zoom-Meeting-Session an, wo ich gar nicht so genau gewusst habe, was ich da überhaupt mache. Und da wurde dann angestoßen, ob wir nicht eine Studierendentagung planen wollen. Und da war Karin, glaube ich, du warst auch schon bei dem ersten Meeting mit dabei. Und da ging es dann auch relativ schnell in die Planung, dass wir uns eben überlegt haben, dass wir sowas machen wollen. Und ich glaube, wir haben schon in der ersten Sitzung auch über die Themen gesprochen, die für uns interessant wären. Und dann hatten wir auch relativ schnell tatsächlich einen Titel und ein Thema.
Also ich kann mich vor allem an den Satz, hättest du nicht Lust mitzuhelfen, erinnern. Da konnte man ja überhaupt noch nicht absehen, wie viel Arbeit das eigentlich werden würde. Also ich habe mich da relativ unkonkret, sag ich mal, begeistern lassen, da einfach mal mitzumachen und zu gucken, was dann kommt. Und das ist jetzt knapp ein halbes Jahr her und es war schon, also es ist viel gekommen, sagen wir es mal so.
Das klingt, als ob das recht plötzlich auf euch zukam. Mit welchen Vorstellungen oder mit welchen Befürchtungen seid ihr denn in die Planung gegangen? Also ich meine, was man sich unter einer Tagung vorstellen kann, ist ja relativ klar, auch für Studierende. Aber was da so für Planung drin steckt, ist wahrscheinlich noch nicht so bekannt. Ihr habt wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs gesehen und noch nicht alles, was damit so zusammenhängt, oder? Oder wie war das?
Ja, doch. Also wir haben jetzt natürlich keinen konkreten Plan gehabt, wie man alles zu organisieren hat. Und ich glaube, generell kann man auch sagen, dass wir da so ein bisschen blauäugig dran gegangen sind und gedacht haben, ach ja, mein Gott, da setzt man sich mal zwei, dreimal zusammen. Wie viel Arbeit das wird und wie viel man aber vor allem halt auch dabei lernen kann, so eine STUKO zu organisieren, das haben wir dann erst im Nachhinein gemerkt. Also es ist tatsächlich ja erst ein halbes Jahr her. Aber ich würde sagen, in den 6 Monaten habe ich, also ich zumindest, eine ganze Menge über Finanzierung, über Werbung, über ja den Umgang auch mit den Leuten, die sich an uns gewendet haben, die ja dann auch an der STUKO teilnehmen. Also ich habe ganz, ganz viel gelernt.
Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt alleine da stehen und einfach so reingeworfen worden sind. Also wir haben ja Unterstützung von Frau Professorin Lechtermann und Herrn Professor Rehm und von wissenschaftlichen Mitarbeitern, von den restlichen Mitgliedern bei uns im Fachschaftsrat und noch von ganz vielen anderen Stellen. Also es ist sehr gut, weil da immer mal wieder Anregungen kommen. Ja, ihr könnt ja mal dies machen oder das machen. Und wenn ihr Finanzierungsfragen habt, dann könnt ihr euch dahin wenden. Also wir stehen da nicht alleine und müssen irgendwie klarkommen.
Ja, also es war wirklich wie so ein großes Puzzle. Jeder hat so ein Teilchen reingesetzt und es ist immer noch nicht ganz fertig, aber wir sind dabei.
Gut, gab es denn, ich sag mal, irgendwelche Vorläuferprojekte, irgendwas, woran ihr euch orientieren konntet, irgendwie irgendetwas Konkretes an Richtlinien oder schon Blaupausen irgendwie?
Also wir hatten das Glück, dass wir auf die Studierendentagung aus 2020 zurückgreifen konnten. Das war die Tagung zu Fake News im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Die ist ebenfalls vom Fachschaftsrat Maas, also von unseren Vorgängerinnen, ausgeführt worden. Und die hatten das sehr gut dokumentiert. Also wir haben einen ganzen Projektordner, da haben wir dann regelmäßig gerade am Anfang reingeguckt. So beispielsweise, wie haben die ihre Finanzierung gemacht? Wie haben die Mails verfasst, wenn es darum geht, Leute einzuladen, abzusagen, zuzusagen? Also einfach, dass man eine gute Idee hat, was kann man überhaupt schreiben, und dann kann man das als Blaupause nehmen und dann von da aus dann seine eigenen Ideen oder Konzepte nochmal besser umsetzen. Also es war schon eine gute Hilfe, und es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt in dieser Tradition auch bleiben können und vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr jemand unsere Materialien als Vorlage nehmen und eine eigene Studierendenkonferenz aufziehen könnte. Mhm.
Interessanter Punkt, den du zuletzt genannt hast. Heißt das, ihr werdet die Vorbereitungsunterlagen irgendwie zur Verfügung stellen? Ist das eine Möglichkeit oder ist das was, das man in Erwägung zieht?
Also wir haben jetzt erstmal natürlich an uns selber gedacht, dass wir das halt für uns sammeln wollen. Also wir haben zum Beispiel einen Skebo-Ordner, auf dem wir alle benötigten Sachen immer abgelegt haben. Also zum einen natürlich, dass alle drauf zugreifen können aus unserem Team, und zum anderen wirklich mit dem Gedanken, wenn man das jetzt in einem oder in zwei Jahren, also egal, ob wir es selber oder jemand anders dann machen möchte, einfach, dass man dann genau nochmal nachgucken kann, welche Ansprechpersonen hatten wir, wie haben wir einzelne Sachen geregelt, wie haben wir Anträge geschrieben, einfach diese ganzen Sachen, die total nervig sind, wenn man die das erste Mal macht, aber dann ja viel einfacher sind, wenn man darauf zurückgreifen und das ein zweites Mal machen kann.
Okay, das klingt doch sehr aufregend. Also das heißt, über dieses Jahr hinaus habt ihr noch sehr viel, was durchaus da in Planung ist oder was man sich da vorstellen kann an Tagungen oder an anderen Events. Kommen wir nochmal auf die Finanzierung zu sprechen. Das interessiert mich nämlich. Ich weiß, ein heikles Thema, aber falls ihr da irgendwas drüber sagen könntet, wäre ich da sehr dankbar drüber. Wo kam denn konkret die Finanzierung her oder woher habt ihr Hilfe bezogen?
Also wir haben da unterschiedliche Mittel oder Töpfe, aus denen wir Gelder nehmen konnten. Das ist natürlich zum Ersten unsere eigenen Mittel als Fachschaftsrat, da uns ja immer Gelder zur Verfügung gestellt werden, die wir halt auch für solche Sachen nutzen können. Und ja, gerade in den letzten 2-3 Jahren, jetzt auch wegen Corona, ist da nicht so viel von uns genutzt worden. Und das war jetzt die Gelegenheit, einfach mal Gelder von uns in die Hand zu nehmen, um Sachen für Studierende zu machen. Ja, und wir haben natürlich auch noch andere Mittel, also zum Beispiel die beiden eingangs von mir genannten Professoren beteiligen sich halt auch finanziell mit. Dann haben wir noch das CEMAS, das ja auch als Veranstalter mit auf unseren Plakaten und so weiter draufsteht, einfach weil es unser Mitveranstalter ist. Das Center for Medieval and Renaissance Studies hat natürlich auch Gelder, die es dafür aufwenden kann. Und wir haben auch Förderanträge gestellt, also jetzt zum Beispiel einen an die Gesellschaft der Freunde der RUB, die uns dankenswerterweise auch mit Geld unterstützen. Und wir haben auch noch vor, Gelder bei der FSVK, also der Fachschaftenvertreterkonferenz, anzufragen.
Könntet ihr uns ein bisschen was darüber erzählen, was man so machen muss, um die Unterstützung der Freunde zu erhalten?
Ja, also da muss man zuerst mal einen Antrag stellen. Und gerade bei dem Antrag hatten wir auch sehr viel Hilfe, weil wir das beide noch nie gemacht haben. Und da muss man eben verschiedene Dinge auflisten und beispielsweise dann auch jeweils angeben, wofür man das Geld gerne ausgeben möchte und was man da so vorsieht zu organisieren. Und dann wird das alles zusammengetragen und daraus schreibt man dann einen Antrag. Und der wird eingesendet und die prüfen den dann. Und wir haben jetzt Glück, er wurde bewilligt. Und jetzt dürfen wir eben auch aus diesem Topf Geld beziehen. Also einen ganz großen Teil macht natürlich die Werbung aus, die wir im Vorhinein schon begonnen haben, und zwar auch sehr früh. Also dazu gehören zum Beispiel die ganzen Call for Papers, die wir rausgeschickt haben und ja auch gedruckt haben und hier an der RUB ausgehängt haben. Und dazu, ja, also Werbung macht schon wirklich einen sehr großen Teil aus. Und dann kommt natürlich die Unterbringung unserer Vortragenden und unserer Keynote-Speakerinnen mit dazu. Und
das Catering kommt noch dazu. Genau. Und wir haben ja 2 Tage sind wir im Beckmannshof. Das ist dann nicht nur das Catering, sondern auch die Raummiete.
Also alles, was wir brauchen, damit die Vortragenden sich wohlfühlen und damit alles rund läuft.
Okay, ihr habt die Werbung angesprochen. Wo lässt sich so ein Call for Papers eigentlich verbreiten? Und wie gut hat die Werbung geklappt, was würdet ihr sagen?
Verbreiten lässt sich das natürlich erstmal über alle Kanäle, die man sonst auch so für Werbung nutzt. Also wir haben das auf Instagram gepostet, wir haben eine sehr große E-Mail-Flut begonnen, also wir haben das an sämtliche Universitäten im Umkreis geschickt und natürlich auch an alle Leute, die man sonst so kennt. Und ich würde sagen, die Werbung war sehr erfolgreich. Wir haben relativ viele Leute gehabt, die sich beworben haben. Also wir haben später auch einen großen Topf gehabt, wo wir drin auswählen durften. Leider konnten natürlich nicht alle Vorträge annehmen, weil es waren wirklich irre spannende Themen, die wir da bekommen haben. Also ich würde schon sagen, dass das sehr erfolgreich gewesen ist. Wir haben ja jetzt am Ende 8 Vortragende und 2 Keynote-Speakerinnen. Und ich glaube, also Instagram hat schon einen großen Teil auch irgendwie ausgemacht und alles, was an alle anderen Universitäten gegangen ist. Genau, also wir haben das natürlich auch auf verschiedenen Internetseiten verbreitet. Erstmal auf der Seite vom CEMAS, dann auf unserer Internetseite vom MAS-Studiengang.
Und es wurde auch fleißig von interessierten Professoren und Professorinnen geteilt, zum Beispiel auf Twitter und allen Kanälen, die wir zum Beispiel selber gar nicht betreiben. Und auch der Podcast hat ja für uns Werbung gemacht, wofür wir auch sehr dankbar sind.
Und der macht das immer noch. Vielleicht eine kleine Zwischenfrage. Ich habe das Call for Papers auch auf HSOZKULT gesehen. Wie ist denn der da gelandet?
Über eine E-Mail vermutlich.
Okay, also davon wusstet ihr noch gar nicht. Aber schön, dass...
Das hat jemand anders bei uns aus dem Team gemacht. Also wir sind zwar, glaube ich, in den meisten Punkten der Planung, also wir zwei selber drin gewesen, aber wir haben natürlich nicht alles selber gemacht. Mhm. Also das hat jetzt jemand anders gemacht.
Also es klang so, als ob das relativ reibungslos gelaufen ist, alles mit der Planung. Gab es irgendwelche Stolpersteine, irgendwas, worüber ihr gestolpert seid bei der Vorbereitung?
Also für mich persönlich ist, glaube ich, die größte Herausforderung, also ich habe das halt noch nie in diesem Umfang gemacht. Ich habe auf meiner Arbeit halt schon Veranstaltungen mitbegleitet, auch dann im wissenschaftlichen Bereich, aber nur einen ganz kleinen Teilaspekt davon, und das ist auch ein ganz anderer Fachbereich. Und so dieses ganze... Käufer-Papers rausschicken, Leute bewerten und entscheiden, wer darf vortragen, wer darf nicht vortragen. So diese ganzen Detailsachen habe ich vorher halt noch nie gemacht. Und für mich war es manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt, wie ich damit dann überhaupt, wie ich da reagieren soll. Und manchmal kommen dann, also weil ja andere aus unserem Planungsteam durchaus ja schon viele Veranstaltungen gemacht haben, die sind dann auch mental ganz weiter und haben dann so eine Liste, die dann quasi abgehakt werden wird. Und da kommen dann Sachen, ja, habt ihr schon daran gedacht, ihr müsst noch das machen und ihr müsst noch hier irgendwie Bescheid sagen, und hat eigentlich schon jemand das und das reserviert? Und das ist dann für mich, wo ich dann noch so gar nicht dran gedacht habe, dann immer so, oh mein Gott, das müssen wir auch noch machen. Also das ist dann manchmal schon eine große Herausforderung gewesen, und viele Sachen sind dabei gewesen, da hätte ich jetzt vor einem halben Jahr gar nicht dran gedacht, dass wir das auch machen müssen. Also dass dann auch manchmal so ein bisschen wellenartig kommt, dass man noch irgendwas machen muss. Aber im Großen und Ganzen klappt das, denke ich, ganz gut. Also natürlich kann man immer Sachen besser machen, und jetzt mit der Erfahrung, wenn ich das jetzt so eine Konferenz nochmal machen würde, beispielsweise im nächsten Jahr, dann gäbe es jetzt ganz viele Stellen, die wären dann total einfach, weil wir das natürlich schon einmal gemacht haben. Aber ich denke, diese Sachen, die man das erste Mal macht, das ist einfach immer der Moment, an dem ist es einfach schwierig und manchmal auch echt nervig. Und wenn man da durchgekommen ist, dann läuft es auch. Aber es ist einfach dieses Ungewisse, wenn man noch nicht weiß, wie es funktioniert, finde ich manchmal schwierig.
Ich würde auch sagen, dass die Stolpersteine hauptsächlich aus so Kleinigkeiten bestanden, an die man halt im Vorhinein gar nicht so gedacht hat. Aber ich muss auch sagen, wir hatten natürlich auch sehr viel Unterstützung und sehr viel Hilfe von Leuten, die eben sehr viel mehr Erfahrung hatten als wir. Und am Ende ist man ja auch total angewiesen auf das Feedback, was dann häufig zurückkommt. Also ich weiß noch, dass für uns ein Riesenthema war, die Leute, denen wir absagen. Da hatten wir irgendwie Angst, dass wir da nicht die richtigen Worte finden. Und da haben wir dann tatsächlich 2-3 E-Mails zurückbekommen, wo sich Leute bedankt haben, weil wir auch Feedback angeboten haben. Und was wir dann natürlich im Planungsteam zusammengetragen haben, was uns da so eingefallen ist. Und da haben wir zum Beispiel 3-mal, glaube ich, ein Feedback bekommen, dass diese Antwort total nett war. Und auch wenn das eine Absage war, dass man sich trotzdem über die Worte freut, die wir da gefunden haben. Und auf solches Feedback ist man da, glaube ich, einfach angewiesen. Und deswegen würde ich insgesamt schon sagen, dass alles relativ reibungslos trotzdem verläuft. Natürlich gibt es kleinere Schwierigkeiten, aber daran wächst man ja während so einer Planung auch einfach.
Und gerade das mit dem Feedback fand ich auch, also im Nachhinein irgendwie eine schöne Erfahrung, weil ich da auch total große Befürchtung hatte. Wir sind ja selber auch Studierende, die andere Studierende bewerten. Und das fand ich schon auch ein bisschen schwierig. Also teilweise, weil ich natürlich nicht in allen Themen, die eingereicht wurden, mich irgendwie auskenne. So manche Themen waren so, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, worum es da überhaupt geht. Und da hat man dann immer so die Angst, irgendwie was Falsches zu machen. Und da war das auf jeden Fall eine gute Erfahrung, dass wir auch die Rückmeldung bekommen haben, hey, vielen Dank auch für die Absage, und trotzdem total nett. Und das hat auf jeden Fall einen großen Stein vom Herzen fallen lassen, zumindest in meinem Fall.
In meinem Fall auch. Aber du kannst ja aus eigener Erfahrung sagen, wie diese, also du bist ja auch Teil der Vortragenden.
Ach ja, stimmt.
Wir freuen uns alle ganz doll auf deinen Vortrag. Und vielleicht kannst du auch selber was dazu sagen, wie du diesen Kontakt mit uns fandest, wie du die Kommunikation empfunden hast.
Ja, also da kann ich mich nur dem anschließen, was anscheinend auch alle anderen Teilnehmer oder Bewerber eben gesagt haben. Ne? Also der Umgang mit uns war sehr höflich, nenne ich es mal, wenn nicht freundlich. Und selbst wenn man dann vielleicht keine Ablehnung direkt kam, aber vielleicht dann doch ein wenig Kritik und ein paar Hinweise darauf, was man so verbessern könnte oder woran man feilen könnte, dann waren das sehr, sehr hilfreich formuliert, sehr konstruktiv. Und ihr habt da ganz viel richtig gemacht, würde ich sagen. Bleiben wir doch mal bei den Vortragenden oder bei den Tagungsthemen. Mich würde interessieren, wie ihr in der Auswahl verfahren seid. Was war auch vielleicht das Schwierige, irgendwie zwischen all den Themen sich für die finalen Vortragenden zu entscheiden?
Also vielleicht erstmal zum generellen Thema der STUKO. Also wir beschäftigen uns ja damit, was ist wahr, was wird als Wahrheit akzeptiert und welche Grundlagen gibt es eben für das Handeln, Sprechen und Denken und wie weit wird Wahrheit eben behauptet, vermittelt und durchgesetzt. Und dadurch, dass wir ja ein transdisziplinärer Studiengang sind, haben wir eben auch diese Sichtweise auf Wahrheit, Wahrheitsfindung und Wahrheitsproduktion in der Vormoderne beleuchtet. Und es ist total spannend gewesen, wie viele verschiedene Fächer sich daran beteiligt haben. Und wir haben natürlich uns alle Themen völlig unabhängig voneinander angesehen, haben uns die Exposés durchgelesen, die dazu gekommen sind und haben dann relativ schnell festgestellt, dass manche Themen ein bisschen besser einfach zum Thema passen oder manche Exposés besser zum Thema passen als andere. Und ich glaube, das war erstmal so unser Hauptaugenmerk an der Auswahl der Vortragenden. Also was passt am besten zum Thema, was leuchtet uns allen am ehesten ein? Und dann haben wir natürlich geguckt, ja, was für Quellen werden hinzugezogen. Und ich glaube, der dritte Schritt war dann auch schon zu sehen, wie viel haben wir aus welchen Fachbereichen. Also wir hatten zum Beispiel relativ viele Leute, die aus der Geschichtswissenschaft kamen. Dann hatten wir natürlich auch ein paar germanistische Beiträge. Aus der Anglistik hatten wir was, aus der Kunstgeschichte. Und da haben wir dann gesehen, wie das Gesamtkonstrukt sozusagen. Und dann haben wir geguckt, wie wir möglichst facettenreich eben unsere Vortragenden gestalten können.
Und da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denke ich. Also wir hatten dann schon ein paar Beiträge, da wurde dann auch richtig gestritten, wird der jetzt genommen oder nicht. Auch einfach, weil wir ja alle auch einen fachlichen oder unterschiedliche fachliche Hintergründe haben. Und also das war jetzt nicht in jedem Fall eine einfache Entscheidung. Und ja, letztendlich dann einfach quasi per Handmeldung. Und dann ging es wirklich nur um die Zahlen, wer fand was gut, weil irgendwie muss man sich dann ja auch entscheiden. Und da sind natürlich leider auch einige wirklich gute Beiträge dabei gewesen, die wir dann absagen mussten, einfach weil wir dann zum Beispiel aus dem Fachgebiet oder aus dem thematischen Umfeld schon Beiträge hatten. Und man kann auch nicht alles nur mit einem Fachbereich spicken. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, gerade weil wir ja wirklich ganz verschiedene Punkte beleuchten wollen und verschiedene Fächer mit einbeziehen wollen. Mhm.
Und alles, was wir da jetzt nicht so mit dabei hatten an Vortragenden oder an Bewerbungen, haben wir zum Beispiel auch durch unsere Keynote-Speakerin ganz toll ausgelegt, würde ich sagen. Also wir haben einmal Frau Hamami, die uns besuchen kommt und die ja von der Universität Tübingen kommt und die hält eben einen Vortrag auch über ein kunstgeschichtliches Thema. Und dann haben wir noch Frau Asmussen, die vom Deutschen Bergbaumuseum kommt und die auch einen ganz spannenden Vortrag bestimmt halten wird. Da freuen wir uns auch sehr drauf.
Da ihr die Kinospeakerin gerade ansprecht, wie lief denn da die Kontaktaufnahme?
Also wir haben uns erstmal umgesehen, wer sich da so anbieten würde. Und dann hatten wir den Vorschlag von Frau Lechtermann, die uns gesagt hatte, ja, die Frau Hamami, die hat da ein total spannendes Thema momentan, schreib die doch mal an. Das hat Karin dann übernommen. Also die sonstige Kommunikation lief eher über mich und das hat Karin uns abgenommen. Und die haben sich dann auch sehr schnell beide zurückgemeldet und hatten beide einen total coolen Vorschlag, den wir mit aufgenommen haben und
ja, also da war auch gerade unser Ziel, so ein bisschen unser Programm noch zu ergänzen, denn aus der Kunstgeschichte hatten wir keinen studentischen Beitrag beispielsweise. Und Frau Asmussen dann gerade mit diesem Bergbauthema, das passt natürlich auch ins Ruhrgebiet, das wollten wir dann auch unbedingt haben.
Gibt es denn irgendwas anderes, was ihr vielleicht noch ansprechen wollt? Was hat euch vielleicht bei der Planung überrascht? Womit habt ihr nicht gerechnet?
Wie viele Kleinigkeiten man beachten muss und wie viel Kopf man sich um manche Dinge machen kann. Mhm. Also zum Beispiel beim Entwurf der Flyer. Also Karin und ich sind beide dezent perfektionistisch und haben wirklich ganz lange überlegt, wie man das halt eben auch so gestalten kann, dass es so ein Eyecatcher ist. Ich glaube, das hat tatsächlich einen wahnsinnigen Großteil an Arbeit ausgemacht, diese Werbung und dieses Bemühen darum, dass es auch Aufmerksamkeit eben bekommt. Aber das war auch irgendwie sehr cool. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, die Plakate zu erstellen etc.
Das war auf jeden Fall eine sehr steile Lernkurve, ich glaube, für uns alle.
Erzählt doch, worauf muss man denn achten, um möglichst viel Blick zu fangen mit so einem Plakat oder mit einem Flyer?
Ich würde erstmal sagen, Wiedererkennungswert. Also wir haben ja ein super cooles Logo vom Mars-Studiengang mit diesen beiden Einhörnern und mit dem Wappen in der Mitte, wo dann zum Beispiel ein Totenschädel drauf ist, ein Buch, eine Feder und das vierte kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Dass das eben so einen Wiedererkennungswert hat, dann wollten wir natürlich auch mir die Farben von der RUB mit reinbringen und dann haben wir ja auch das Logo von den Freunden zum Beispiel noch, weil wir auf jeden Fall auch kennzeichnen wollen, dass wir von denen gefördert werden. Und ja, dann so Banalitäten wie, okay, wo packt man jetzt den Veranstaltungsort und sowas hin? Das war doch auch eine Lernkurve, weil wir das beide zum Beispiel ganz unterschiedlich gemacht hätten und wir dann immer einen Kompromiss gefunden haben. Bis auf das Logo. Da hatten wir kurze Diskussionsmomente.
Wie ist das eigentlich mit Nachrückenden? Gibt es welche?
Ja, es gibt Nachrückende. Wir hatten natürlich ein bisschen die Befürchtung, okay, wenn wir jetzt den Leuten, denen wir eine Zusage erteilen, wenn die an dem Tag auf einmal doch irgendwas haben oder irgendwas passiert, man kennt das Leben geht, wie es geht. Und da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, 3 Nachrückende hatten wir. Einer davon war es ja zum Beispiel auch du, wenn ich das jetzt mal so spoilern darf. Genau, und denen hatten wir dann Bescheid gegeben, dass wir das Thema ganz toll fanden. War auch wirklich jedes Mal so. Also das war wirklich quasi schade, dass wir uns auf so eine, diese 8 Leute beschränken mussten. Und denen haben wir dann eben eine E-Mail geschrieben, ob sie denn als Nachrückende zur Verfügung stehen würden. Also das bedeutet, man bereitet seinen Vortrag genauso vor, wie man ihn vorbereiten würde, wenn man ganz normal als Vortragender erscheinen würde. Und dann ist man sozusagen wie so eine Springerfigur. Also sollte was passieren, dann muss man an dem Tag auf Abruf stehen sozusagen. Und also ich weiß nicht, du kannst gerne erklären, ob du da ein bisschen Angst vor hattest, dass es genauso kommt, weil gerade in deinem Fall war es ja jetzt so, dass uns eine Person leider abgesagt hat und dann bist du ja nachgerückt.
Ja, ich hatte große Angst davor, dass ich doch noch vortragen müsste, ja.
Und dann ist es passiert.
Ganz genau, dann ist es passiert, ja. Genau, aber es sieht nicht so aus, als ob ich noch abspringen würde. Deswegen tun uns die Nachrückerin nach mir noch leid. Oder tun sie das? Was habt ihr für die vielleicht noch in der Hinterhand?
Wir wollen ja auf jeden Fall eine Veröffentlichung machen nach der Veranstaltung. Das heißt, man kann die dann einfach nachlesen. Und da haben wir dann allen Nachrückenden angeboten, dass ihr Beitrag auch darin veröffentlicht werden kann. Denn das ist ja schon ein bisschen unfair, wenn wir jetzt zu Leuten sagen, hey, bereite doch mal einen Vortrag vor, und zwar so, dass du ihn spontan halten kannst. Und dann werden wir dich einfach nie fragen und es wird in der Schublade landen. Das ist natürlich super unhöflich und auch irgendwie ziemlich gemein. Und dann ist das jetzt quasi der Kompromiss, dass man für die Arbeit, die man da reingesteckt hat, eben auch publiziert werden darf.
Und die Leute werden natürlich auch mit im Hotel untergebracht, genauso wie alle anderen Vortragenden.
Ja, ich freue mich schon. Zu dieser Publikation, wie stellt man das an? Also wohin kann man sich wenden?
Das ist ehrlich gesagt ein Thema, das für uns noch in weiter Ferne liegt. Mhm. Nicht zu weit natürlich, aber also wir wollen die auf jeden Fall im Open Access machen. Das heißt, die wird dann nur digital sein und da hat dann jemand anders aus unserem Planungsteam, kennt sich da schon ein bisschen aus, der hatte das auch vorgeschlagen. Also ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Und wir wollen natürlich auch den Leuten, die vortragen, eine Gelegenheit bieten, dass sie nach dem Vortrag möglicherweise noch Fragen aus dem Publikum berücksichtigen können oder vielleicht sagen die dann, oh, hier gibt es noch eine Sache, da kann ich noch was verbessern. Das heißt, diese Publikation, das wird halt wirklich erst nach der Tagung irgendwann passieren und sollen halt alle nochmal die Gelegenheit haben, das auch gegebenenfalls überarbeiten zu können. Und ja, dann werden wir nach unserer Tagung immer noch Arbeit haben, so sieht's aus.
Okay, gut. Wie das dann mit der Publikation läuft, das ist dann vielleicht eventuell eine Frage für ein Treffen, das wir nach der Tagung nochmal machen. Vielleicht kommen wir so langsam zum Schluss. Mich würde als letztes noch interessieren, jetzt liegt schon ganz viel Arbeit hinter euch und die Stuko rückt immer näher. Gibt es an der Tagung denn etwas, worauf ihr euch ganz besonders freut, wenn sie denn endlich im Oktober stattfindet?
Also ich glaube, am meisten freuen wir uns natürlich auf unsere Vortragenden, halt einfach die Leute persönlich kennenzulernen, mit denen wir jetzt immer nur per Mail kommuniziert haben. Also das ist dann nochmal die große Überraschung, wie das dann ist, wenn man sich in live trifft. Und natürlich auch ja die Konferenz an und für sich. Also einfach zu gucken, wie wird das überhaupt? Also wir haben jetzt noch gar keine Vorstellung davon, wie viele Leute überhaupt kommen werden. Es ist dann ja manchmal ja auch so, dass man sich sowas ein bisschen kurzfristig überlegt. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, wir nehmen gerne noch Anmeldungen entgegen. Also wenn ihr Zeit habt am 18. bis 20. Oktober, dann schreibt uns gerne an eine E-Mail und kommt vorbei. Wir freuen uns wirklich über jeden, der da ist.
Und noch einen kleinen Hinweis, die Veranstaltung wird auch auf jeden Fall auf Zoom übertragen. Werden. Also alle, die nicht in Präsenz anwesend sein können, die können uns gerne auch auf Zoom besuchen.
Es gibt also keine Entschuldigung, nicht.
Es gibt keine Entschuldigung. Okay.
Keine Entschuldigung, nicht zu kommen.
Ich freue mich auch sehr auf die Vorträge und ich freue mich auch total darauf, so viele verschiedene Themen aus so vielen verschiedenen Bereichen kennenzulernen und da eben auch neue Perspektiven erleben zu dürfen. Und ich hoffe auch, dass wir rege Diskussionen zu dem einen oder anderen Thema haben werden.
Alles klar, dann wäre es das an dieser Stelle, falls ihr nicht noch irgendwelche Worte an unsere Zuhörer richten wollt.
Also wir freuen uns über möglichst viel Besuch, meldet euch gerne an und wir hoffen, dass die Tagung für uns alle ein besonderes Erlebnis wird.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Alles klar.
Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.